Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey. Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de.
Die 86. UCI-Straßenweltmeisterschaften der Radsportler vom 22. bis 29. September werden sie in Yorkshire in der britischen Grafschaft ausgetragen. Und am heutigen Tag, wir nehmen am Mittwoch auf, da gab es schon das Rennen. Die Zeitfahrer haben sich gemessen. Wir blicken hier auf meinsportpodcast.de bei Radio Tour, dem Radsport-Talk in Zusammenarbeit mit radsportnews.com. Zurück. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus, aber vor allem unsere beiden Experten hier in der Sendung, Erik Gutglück und Marc Winninghoff. Hallo ihr beiden.
Hallihallo.
Guten Abend.
Das Wetter, das war typisch britisch in den letzten Tagen. Es hat nämlich gekübelt wie aus Eimern. Marc, wir haben da ganz schöne Wasserspiele gesehen und das war mitunter sogar ziemlich gefährlich.
Ja, das war schon teilweise nicht mehr nur grenzwertig, sondern darüber hinaus, fand ich. Gut, also wenn man nach England geht, muss man mit Regen rechnen, aber wie die Verhältnisse vor allen Dingen im U23-Zeitfahren waren, das war wirklich extrem und in meinen Augen schon zu viel. Es gab viele Stürze, es war einfach irregulär über große Zeit und ja, da stand die Straße teilweise einen halben Meter unter Wasser, ne? Wer sich das angeguckt hat, das war Irrsinn. Die Straße ist halt auch generell nicht optimal. Da gibt es eine ganze Menge Schlaglöcher und wenn dann in so einem Schlagloch Wasser drin steht, also das ist schon heftig gewesen, weiß ich nicht. Yorkshire hatte ich mir das ein bisschen professioneller vorgestellt, ein bisschen besser vorbereitet. Da die Asphaltbedingungen, klar, gegen so ein Wetter kann man erstmal nicht viel machen. Aber man hätte dieses U23-Zeitfahren vielleicht abbrechen oder gar nicht erst starten sollen. Ja, kann man darüber diskutieren, finde ich.
Es wurde am Ende aber durchgezogen und auch das Straßenrennen das Zeitfahren am heutigen Tag bei den Herren wurde durchgezogen. Und Erik, da konnten wir vor allen Dingen sagen, das Wetter war besser, die Straße war besser in Schuss, das Ganze war deutlich regulärer, zum Glück.
Ja, zum Glück. Also man will natürlich bei so einem Welttitel kämpfen, wenn die besten Zeitfahrer aus allen möglichen Kategorien anreisen, will man natürlich auch, dass es irgendwie ein sportlich fairer Wettkampf ist. Ich habe halt auch schon so überlegt, ja, an sich hätte man die Rennen abbrechen müssen. Man hat natürlich beim Zeitfahren immer das Problem, die Fahrer bereiten sich ja sehr minutiös schon darauf vor, schon ein paar Tage vorher. Hätte man natürlich so diese ganze Vorbereitung der Fahrer vollkommen durcheinander gebracht. Andererseits, es wäre für jeden gleich gewesen und ich glaube, wenn es am Ende sicherer gewesen wäre, hätten, glaube ich, auch alle damit leben können. Aber die Zeitpläne bei der WM sind immer sehr, sehr eng getaktet und heute war ja wirklich der einzige Tag, wo es mal zumindest im Wettkampf nicht geregnet hat. Ich weiß nicht, wie es am Rest des Tages in Yorkshire aussah, aber bis jetzt von Sonntag bis gestern zum Dienstag war es ja komplett eigentlich immer regnerisch.
Und dann heute beim Zeitfahren alles gut gegangen, reguläre Bedingungen, allerdings ein Mann, der fuhr allen davon, Rowan Dennis, nämlich der Titelverteidiger, der holte sich dann in diesem Jahr auch nochmal den Titel mit riesigem Vorsprung, 1:09 vor Remco Evenepoel, den hat er abgehängt und Filippo Ganna, den hat er 1:55 auf den dritten Platz verwiesen, bester Deutscher Toni Martin, 2:27 Rückstand. Marc, es war das einsame Rennen des Rowan Dennis.
Ja, Respekt, will ich erstmal sagen. Wenn man überlegt, aus was für einer verrückten Situation Rowan Dennis kommt, hat ja die Tour de France abgebrochen, weil er nicht mit dem Rad ins Zeitfahren gehen durfte, was er fahren wollte. Riesensoff mit Bahrain Merida, seitdem kein Rennen mehr gefahren. Das muss man sich mal vorstellen. Also er hat sicher seine Leute, die zu ihm stehen, auch im australischen Verband mit Bradley McGee, dem Teamchef, früher Radprofi auch. Aber das war schon eine unglaubliche Belastung gewesen sein, mental erstmal. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich halt dann auch anders vorbereiten muss, wenn man keine Rennpraxis hat. Kann ich nur den Hut vorziehen, jetzt mal ganz ausgeklammert, wie da die Situation im Team war. Ich bin eigentlich der Meinung, dass man, wenn man bei Bahrain-Merida fährt, muss man halt auch ein Merida-Rad fahren. Er ist heute mit einem ungelabelten BMC-Rad gefahren. Das ist, kann man sich auch bei Twitter mal ein bisschen angucken. Das ist ein Riesendiskussionsthema heute. Ist das jetzt, darf er das machen, darf er das nicht machen? Ist das fair, ist das unfair? Da kann man, glaube ich, viel drüber diskutieren. Sportlich war es einfach herausragend, muss man sagen. Du hast es schon gesagt, 1:09 Vorsprung auf 54 Kilometer auf den total verrückten Evenepoel, 19 Jahre. Da wissen wir alle, was kommt. Ja, das war sehr, sehr spektakulär, wie schnell der unterwegs war, der Ron Dennis. Und man hat ja auch im Ziel dann gesehen, wie ja, seine Frau ist in Tränen ausgebrochen. Er hat auch zu kämpfen gehabt mit den Tränen und hat sich ja bei der Zieldurchfahrt auch ein paar Mal einen Finger an den Kopf gehauen. Also um zu zeigen, hier mental, ich bin da, ich habe das überstanden, ich habe das geschafft. Und ja, muss man mal sehen. Also wird ja jetzt schon viel darüber spekuliert. Er hat noch Vertrag, ist ja bei Bahrain-Merida, aber die werden ihn natürlich nicht fahren lassen. Das kann eigentlich nicht sein. Ob er nächstes Jahr zu NTT wechselt, die haben ein BMC-Rad, sein Favoritenrad. Und ja, da muss man mal schauen. Ist ja, es sind ja auch Olympische Spiele. Zeitfahren wird er da sicher auch anpeilen. Und dann bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Auch ob sich da mal irgendwann jemand dazu detailliert äußert, was da vorgefallen ist bei Bahrain, Merida und Dennis, wie die das ja über die ganzen Monate jetzt auch gehandelt haben. Und ja, interessante Geschichte.
Es muss ja einiges vorgefallen sein, denn Bahrain Merida hat ja auch ihm, zumindest via Social Media, nicht zum Sieg gratuliert, sein ehemaliges Team schon.
Fand ich auch sehr interessant. BMC, also nicht das Team BMC, das gibt es ja nicht mehr, sondern der Radhersteller hat ein Bild von Dennis heute gepostet und geschrieben, ja, herzlichen Glückwunsch dem neuen Zeitfahrweltmeister. Und der letzte Post von Bahrain Merida ist, glaube ich, der Geburtstag von Antonio Nibali, dem sie da gratuliert haben. Also das sagt schon sehr, sehr viel, wie da doch die, ja, der Haussegen schief hängt, falls man da noch von einem gemeinsamen Hausstand sprechen kann. Was ich halt sehr, sehr beeindruckend finde, mit dem, was Dennis gemacht hat, nämlich, dass er bei der Tour aussteigt und sich halt da ja über das Material beklagt, macht er ja schon ein sehr, sehr großes Fass auf und dann noch daraus resultierend den Affront zu wagen mit einem Konkurrenzprodukt und auch mit einem Helm an den Start zu gehen, der ja auch nicht vom Team gestellt wird oder der nicht zu den offiziellen Teamausstattung zählt, setzt er sich natürlich schon in eine Position, wo er halt liefern muss. Und dann so überlegen zu gewinnen, hat er halt alles richtig gemacht. Also wenn er heute, weiß ich nicht, Zweiter geworden wäre oder Zehnter, dann will ich mir gar nicht ausmalen, dann wäre das halt voll nach hinten losgegangen. Und so ist er jetzt natürlich in der Position, wo er sagen kann, ja, seht her, mit dem richtigen Material kann ich auch solche Rennen gewinnen, denn bis zur Tour, er hat zwar den Prolog bei der Tour de Suisse gewonnen in diesem Jahr, aber ansonsten hat er mit dem Bahrain-Merida-Material nicht so wahnsinnig viel gerissen dafür, dass er halt als Zeitfahrweltmeister dieses Jahr schon mit dem Regenbogen-Trikot rumgefahren ist.
Wenn wir vom ersten weggehen und uns auf die folgenden auf dem Podium mal ein bisschen konzentrieren, vor allen Dingen auf den zweiten, Remco Evenepoel. Da hatte Marc eben schon gesagt, man weiß, was in den nächsten Jahren kommt. Marc, das kannst du gerne noch ein bisschen ausführen. Das ist ein unheimlich junger Kerl noch, der auch durchaus noch U23 hätte fahren können, der im letzten Jahr Doppelweltmeister bei den Junioren war, sowohl das Einzelzeitfahren gewonnen hat, als auch das Straßenrennen und offenbar vor einer ganz, ganz großen Zukunft steht.
Ja, das ist halt der ganz, ganz, ganz große Name im Moment, über den alle sprechen im Radsport. Ne? Ist 19 Jahre jung im Radsport, ist das einfach ein Alter, wo man normalerweise noch nicht so weit vorne mitmischen kann. Das gab es nicht in der Vergangenheit. Und es ist umso erstaunlicher, dass er das jetzt ermöglicht oder schafft, wo es so viele Fortschritte in der Trainingsmethodik gibt, wo alle schon so auf so einem hohen Level fahren, dass dann Evenepoel da plötzlich auftaucht. Und er ist ja heute auch nicht knapp Zweiter geworden. Er hat ja auch nochmal knapp 50 Sekunden Vorsprung gehabt vom Bronze ran. Und das war ein 54 Kilometer langes Zeitfahren. Das muss man auch mal sagen. Das ist eine Distanz, die ist für die heutige Zeit, für ein einziges Zeitfahren sowieso schon sehr lang. Und so ein langes Zeitfahren ist er noch nicht gefahren. Auf so einem Niveau. Und das ist Wahnsinn. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Man kann gespannt sein, in welche Richtung er sich erstmal entwickelt, ob er sich erstmal auf die Eintagesrennen konzentriert, die kann er nämlich gewinnen, oder ob er direkt zu den Landesrundfahrten geht, die kann er auch gewinnen. Zeitfahren sieht man, ist er stark. Bergan ist sicher auch gut, und da fehlen einem fast die Worte. Also das ist ein Mann, der da hochgeschossen kommt, das ist absolut unglaublich, und das Einzige, was ihn aufhalten kann, sind Verletzungen oder ja, dass ihm irgendwie mental die Sicherung durchbrennt und er sich zu früh für den Megastar hält und mit dem ganzen Grenzen, was er da auf ihn einprasselt jetzt schon und dann auch einprasseln wird, einfach nicht klarkommt. Holland ist ja auch eine Radsportnation, das ist Belgien ist eine Radsportnation, und da wird viel passieren, und das wird sehr, sehr interessant in den nächsten Jahren, und ich glaube, jeder, der im Radsport ist, hat jetzt schon einen riesen Respekt vor ihm und fürchtet, was da kommen wird in den nächsten Jahren.
Werden wir sicherlich auch hier bei Radio Tour, dem Radsport Talk auf meinsportpodcast.de, noch viel Freude haben mit. Der dritte, Erik, Filippo Ganna, auch einer, der durchaus noch hätte U23 fahren können, auch ein ganz junger Mann, der hat jetzt schon einen größeren Rückstand, aber auch was seine Jugend angeht, auch einer, der in den nächsten Jahren noch ein bisschen was von sich reden machen kann?
Ja, denke ich schon. Also er hat ja auch schon vorher als Verfolgungs-Europameister, glaube ich, war er auf der Bahn, oder sogar Weltmeister, bin ich jetzt gar nicht...
Weltmeister
sogar, Ja. Also der fährt ja beim Team Ineos, davor ist er 2 Jahre bei United Emirates gefahren. Also der hat natürlich schon ein bisschen mehr Vorerfahrung und kommt jetzt nicht ganz so aus dem Nichts geschossen wie ein Remco Evenepoel, der ja vor 3 Jahren erstmal angefangen hat mit dem Radfahren. Hat mich also jetzt nicht überrascht, dass er weit vorne landet, aber aufs Podium hätte ich ihn jetzt nicht unbedingt getippt. Also da hätte ich dann doch so Leute wie Viktor Kampenarts oder Primoz Roglic dann doch eher noch, oder auch einen Stefan Küng noch auf dem Podium gesehen, als jetzt einen Filippo Ganna. Aber es war ja dann auch mega knapp dahinter. Also zwischen Platz 3 und Platz 8 liegen ja gerade mal 15 Sekunden, und das bei 54 Kilometern Länge. Also da kann man sich vorstellen, eine Kurve mal ein bisschen schlecht angefahren und dann bist du schon irgendwie 3 Plätze weiter hinten gefühlt. Also auf jeden Fall eine gute Fahrt, und ja, Filippo Ganna, Remco Evenepoel, das sind, glaube ich, so die Leute, die in den nächsten Jahren dann auch in den Zeitfahren ordentlich mitmischen werden.
Kampenarts hattest du angesprochen, der hat einen Sturz und einen Defekt, also ein bisschen Pech gehabt, Marc, oder war es noch mehr als nur Pech?
Nee, da war schon viel Pech dabei, muss man sagen. Also schon ein Weltrekordler, ne? Hatten viele auf dem Zettel, ich auch ein bisschen. Das waren halt spektakuläre Bilder, ne? Wie er erstmal gegen die Mauer fährt, sich da das Bein noch da aufschürft, den hinteren Oberschenkel da, und dann ist noch ein Raddefekt. Er ist, was ich gut fand, er ist nicht ausgeflippt, er hat das Rad ruhig zur Seite gelegt und ist dann ein paar Meter gesprintet, also zu Fuß. Das sah so ein bisschen aus wie bei Chris Froome damals bei der Tour. War ein bitterer Tag für ihn, und ich finde, man muss großen, sehr, sehr großen Respekt vor seiner Moral haben, dass er nicht einfach das Rad weggeschmissen hat und gesagt hat, so, ihr könnt mich mal, ich steige jetzt aus, oder ich gehe ins Teamfahrzeug, oder ich rolle hier mit 10 Minuten Rückstand hinterher oder so. Ist er ja noch Elfter geworden mit 2,50 Rückstand. Aller Ehren wert, dass er das noch gemacht hat. Dann übrigens auch vor einem Primoz Roglic, der nur 12. geworden ist. Also das ist immer noch eine sehr beachtliche Leistung, die er da gebracht hat.
Roglic, Erik, nach der Vuelta einfach platt, oder wie würdest du es einschätzen?
Ja, platt und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Luft raus. Also ich hätte ihn eigentlich schon, also er war für mich kein Kandidat für das Regenbogentrikot, aber so auf dem Podium hätte ich ihn eigentlich schon gesehen. Aber anscheinend, ja, so eine Vuelta, 3 Wochen, das ging ja doch, John Degenkolb hat es ja bei der Vuelta auch gesagt, eine der härtesten Grand Tours, die er je gefahren ist, oder sogar die härteste Grand Tour. Und das geht natürlich dann auch an Primoz Roglic nicht spurlos vorbei, auch wenn er da sich letztlich doch recht souverän den Vuelta-Sieg gesichert hat. Und ist eigentlich auch schön zu sehen, dass dann nach so einer Riesenleistung, die er bei der Vuelta gezeigt hat, dann halt 2 Wochen später dann, oder gute anderthalb Wochen später, dann auch mal so ein bisschen der Mann mit dem Hammer kommt und man das nicht einfach beliebig auf Knopfdruck jeden Tag abrufen kann.
Bei der Vuelta schwer gestürzt, Toni Martin, der musste da ja auch aufgeben. Jetzt hat er bei der WM als Rekordchampion, was Zeitfahren angeht, am Ende 9. Platz geholt. Marc, wie schätzt du das ein? Wie würdest du es bewerten?
Ja, er hat ja gesagt, dass er nicht da angekommen ist, um die Top 10 zu fahren. Ne? Ja, war natürlich wieder denkbar unglücklich, diese ganze Situation. Er hat noch von dem Sturz ein bisschen Atemproblem, ein bisschen Problem mit dem Brustkorb. Und das ist natürlich, wenn man sich das vorstellt, dass man irgendwie gerade bei einem Zeitfahren, wo man permanent am Maximum ist, da irgendwie nur irgendwie ein leichtes Atemproblem bekommt, dann ist das natürlich leistungseinschränkend. Ne? Deswegen, ja, 9. Platz bringt Toni Martin gar nichts, wird er auch so sagen. Ja, dass er in die Top 10 gefahren ist, ist auch aller Ehren wert, finde ich. Ich glaube, mehr konnte man von ihm nicht erwarten. Ich habe zumindest nicht mehr von ihm erwartet in dieser Situation. Wobei man sehen muss, das Podium, 3. Platz, das wäre ja auch ganz schön gewesen, das wäre nur 32, 33 Sekunden entfernt.
Ja.
Und ja, das ist nicht viel. Ne? Das ist auf 54 Kilometer gesehen. Ja, deswegen, er wird nicht zufrieden sein mit der ganzen Geschichte, aber 9. Platz mehr war einfach, ja, mehr war wahrscheinlich jetzt nicht drin. Wenn er ganz fit gewesen wäre, wäre wahrscheinlich Platz 3. Also ich glaube, selbst in Topform hätte er Rohan Dennis auf keinen Fall geschlagen und auch gegen Evenepoel wäre es ganz schwer gewesen, aber so aufs Podium um Platz 3 rum hätte er wahrscheinlich mitfahren können, wenn er jetzt nicht diesen Sturz gehabt hätte, sondern da noch heil durch die Vuelta gekommen wäre.
Immerhin hat er dem Bund Deutscher Radfahrer den 2. Olympiastartplatz fürs Einzelzeitfahren von Tokio gesichert, also dann doch noch ein bisschen Freude im an sich nicht so besonders tollen Ergebnis, Erik.
Ja, denke ich auch. Also muss da Marc auch voll und ganz zustimmen. Ohne die Verletzung wäre wahrscheinlich so Fahrt Richtung Podium drin gewesen. Und ja, er hat es ja dann auch hinterher selber im Interview gesagt. Er wusste vorher selber nicht, wie das Zeitfahren läuft. Da war von Medaille bis zwischendrin Aussteigen irgendwie alles drin. Und am Ende ist es so ein 9. Platz geworden, der ja schon in Anbetracht der Umstände ein beachtliches Ergebnis ist, aber einen viermaligen Weltmeister natürlich ja, nicht aus den Socken haut.
Nils Pullet, 22. geworden, hat hinterher gesagt, ich bin ziemlich zufrieden mit meiner Fahrt. Ich wüsste nicht, was ich hätte besser machen können. Marc, hattest du für ihn noch ein paar Tipps?
Tipps vom Profi.
Genau, wollte ich gerade sagen. Ich würde mir das nicht anmaßen, da Tipps zu geben. Also erstmal, er hat ja im ersten Streckenabschnitt technischen Defekt gehabt. Er konnte da nicht richtig schalten eine Weile. Hat da bis zur ersten Zwischenzeit viel Zeit verloren gehabt und dann deutlich zugelegt dahin danach. Ich glaube, ohne den Defekt kann man ziemlich sicher sagen, dass er so in die Top 15 auch reingefahren wäre. Und ganz ehrlich, da stimme ich ihm voll und ganz zu. Mehr konnte man von Nils Pollitt in einem Zeitfahren der besten Zeitfahrspezialisten der Welt an einem Einzeltag, nicht in der Rundfahrt, nicht erwarten. Das ist grundsolide und das ist genau da, wo sein Leistungsstand im Moment auch ist.
So viel zum WM-Zeitfahren in Yorkshire 2019 bei der Radsport-Weltmeisterschaft. Rohan Dennis ist der Nachfolger von Rohan Dennis als Sieger im Einzelzeitfahren. Und wer der Nachfolger von Alejandro Valverde im Straßenrennen wird, das besprechen wir gleich. Da blicken wir nämlich voraus auf das Rennen vom Sonntag hier bei Radio Tour, dem Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de in Zusammenarbeit mit radsportnews.com.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Oh. Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk.
In Kooperation mit Radsportnews.com.
Auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.